Herzlich willkommen zum Podcast Knigge Up to Date. Ich bin Christine Koschani-Bongers, Kommunikations- und Etikettetrainerin und freue mich sehr, dass ich heute immer wieder Pablo González zu Gast habe, Weinexperte, Weinliebhaber mit Leidenschaft, und ist ja schon eine Weile her, dass wir den letzten Podcast miteinander aufgenommen haben, und zwar jetzt echt mal wieder Zeit. Deswegen ganz herzlich willkommen, lieber Pablo. Ich freue mich, dass du bei meinem Podcast heute zu Gast bist.
Ja, das sage ich natürlich. Vielen Dank. Das ist ein absolutes Privileg, mit dir ein bisschen über Wein zu reden. Das ist ja wirklich etwas, wo kommunikativ ist, schön ist. Und Weinexperte weiß ich nicht, aber allemal ein guter Trinker. Das liegt mir doch sehr nahe. Über das Trinken geht auch das sich dafür interessieren. Und von dem her bin ich da, glaube ich, heute Mittag der Richtige, um mit dir ein Gläschen Wein zu trinken. Und dann machen wir doch gleich mal.
Wunderbar, also gehen wir gleich hier in Medias Res. Ach, das ist ja schon mal ein wunderbares Geräusch, und ihr könnt es jetzt leider nicht sehen. Natürlich haben wir das entsprechende Glas. Also Pablo kann vielleicht schon mal sagen, was ich jetzt hier für einen wunderbaren Wein im Glas habe.
In der Tat, ich habe dir was Schönes aus Mallorca mitgebracht. Mhm. Ich arbeite ja jetzt für das mallorquinische Weingut Finca Tres Tierras. Und da habe ich dir tatsächlich unseren Prensal mitgebracht, weil wir ja am Nachmittag Gläsle Wein trinken. Da habe ich gedacht, sollte es nicht zu alkoholreich sein. Prensal ist eine Rebsorte, die in Mallorca eben hauptsächlich vorkommt oder auch schließlich. Gibt es so im Festland nicht. In Deutschland suchen wir auch vergeblich danach. Prensal kommt sehr, sehr gut mit Hitze und mit Sonne zurecht. Die lächelt so, diese mediterranes Klima lächelt diese Rebsorte weg und bringt uns dann Weine mit gerade mal 11,5% Volumen Alkohol. Man könnte es auch morgens trinken.
Okay.
Aber morgens lieber Kaffee und am Nachmittag
den leichten Prensal. Auf jeden Fall. Und wir haben ja auch noch ein bisschen was vor hier beim Podcast. Nicht, dass ich dann irgendwas Unmögliches hier vor mir gebe.
Ach, warum nicht? Wäre denn witzig.
Ja, also dann ist es hier schon mal ganz wunderbar. Also, sagen wir mal, genau, anstoßen. Also das geht natürlich nur, wenn man das Glas richtig hält, nämlich am Stiel. Deswegen hat es den ja auch. Also dann werde ich den jetzt hier mal verkosten.
Und salut.
Mal hier, Dankeschön.
Salut, aber in der Tat, ja genau.
Wunderbare
die Gläser haben
Farbe.
Einen Stiel. Zum ja. einen haben sie einen Stiel, damit man es auch dort halten tut, damit man eben mit seinen, wir haben ja doch immer ein bisschen fettige Finger, sei es über Cremes oder über unseren
aus. Wir schwitzen Frauen natürlich eh auch mehr durch die Handcremes.
Zum Beispiel, ja. Und wenn man dann mit seinen Händen das Glas natürlich am Kelch hält, dann gibt es natürlich unheimlich schöne Fingerabdrücke, die wahrscheinlich Sherlock Holmes ganz gut nutzen könnte, aber die sich nicht wirklich schön machen. Zum einen ist das ein Grund dazu, und zum anderen natürlich auch die Handwärme, die man dann in den schönen gekühlten Weißwein mit abgibt, von dem er haltet das Glas schön am Stiel und nicht am Kelch. Es lässt sich auch wesentlich schöner schwenken, wenn man es am Stiel hält.
Leicht aus dem Handgelenk.
Genau, und das sieht man natürlich auch wunderschön, wie das Glas dann dreht.
Ja.
Und wunderschön auch diese Schlieren, die einfach über die Konzentration des Weines doch was aussagen, die dann ganz, ganz langsam wieder Richtung die Schwerkraft getrieben, sozusagen Richtung Glasboden, sicher niedertun.
Also hat man gehört, in Deutschland nennt man das Kirchenfenster, diese Schlieren.
Genau, so kann man
auch sagen. Auf Französisch Larm, also Tränen.
Ja.
Und die Engländer sagen wohl Leg dazu, also Bein.
Ja, im Spanischen sagt man Lágrimas, also auch wie im Französischen Tränen.
Ja.
Und witzigerweise sagt man im Schwäbischen, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, im Notfall müssen wir es rausschneiden, Rotznase. Ganz, ganz witzig, gestern in der Weinprobe hat mich da eine Schwäbin aufgeklärt, im Schwäbisch sagen wir Rotznase dazu. Also mir sind die Kirchenfenster oder die Tränen fast ein bisschen lieber.
Ja, also ich bin so für die Kirchenfenster. Tränen finde ich ein bisschen traurig, weil Wein ist ja nichts Trauriges. Das ist Genuss, das ist Lebensart, das ist Leidenschaft, das ist schönes, geselliges Beisammensein.
Ja, kommunikativ.
Ja,
das löst ja auch so ein bisschen die Zunge. Und,
ja.
Und ist natürlich auch schmerzhemmend. Also wer Verletzungen hat, sei es am Bein oder an der Schulter oder wo auch immer, Wein in sich reingießen und dann auf der Stelle, wo es weh tut, einreiben. Und dann wird es gleich besser.
Also ihr seht, hier gibt es auch gleich medizinische Tipps. Also nicht nur der Genuss, sondern gleich auch was Medizinisches.
Ja, ganz klar. Das heißt ja auch, und das ist so ein bisschen das, was gerade ein bisschen störend ist im Wein, in der Weinwelt und in der medizinischen Welt, ist es ja so, dass irgendwelche Erhebungen wiederum sagen, dass Wein gesundheitsschädlich ist. Ich kann da wirklich beruhigen, unsere Weine logischerweise, aber auch viele andere Weine, die natürlich gemacht sind, chemiefrei gemacht sind, sind absolut unbedenklich. Das Einzige, was drin ist Ethanol, sprich den Alkohol, den man trinken kann.
Ja.
Und von dem her kommt da nichts auf einen zu. Aber tatsächlich wird es gerade so ein bisschen propagiert und viele, die natürlich auf healthy aus sind, die beginnen dann einfach, okay, ah, Wein kannst du nicht mehr trinken, das ist gefährlich. Und, also gefährlich, bei Gott, ist Wein hundertprozentig nicht.
Kommt zumindest nicht unsere Wein. Kommt natürlich auf die Menge an.
Ja, natürlich, also aber man sollte nie zu wenig trinken.
Ja, so ein gutes Glas Wein korrespondieren zum Essen. Also,
absolut.
Ja, es ist einfach, ich finde, Wein ist Kultur, das ist Lebensart, hat ja auch Geschichte, also schon die alten Ägypter, Römer, Griechen,
es Teil beginnt des ja Genusses. Vor 8000 Jahren fast.
Ja, ja.
In Georgien beginnt es ja im Endeffekt, da hat man so die erste... ja, Spuren des Weines gefunden und es beginnt vor 8000 Jahren und heute trinkt man immer noch Wein über die Ägypter, über die Griechen, zu den Römern, ins Christentum. Von dem her ist das immer noch gesund. Ich weiß gar nicht, wie man darauf kommen kann, dass Wein nicht gesund sein kann.
Und einfach spannend, also auch ein Grab von Tutanchamun hat man ja Amphoren gefunden mit Wein und die waren etikettiert.
Wahnsinn.
Ja, also daran kann man schon sehen, dass alten Ägypter natürlich auch nicht egal war, was sich in dieser Amphore befindet. Also hat man tatsächlich dort gefunden.
Scheint sogar.
Ja, ja.
Ja, und zumal Wasser ja auch in der Zeit, in der die hygienischen Zustände nicht so gut waren, ja wirklich eher das Schwierigere war, also das wirklich Gesundheitsschädigende. Und dann entsteht das Bier und dann entsteht natürlich auch, nicht entsteht, der Wein war ja schon da. Ist definitiv das gesündere Getränk.
Mhm.
Und wenn man ja bedenkt, man sollte so 3 Liter Wasser am Tag trinken. Mhm. 80% Wasser haben wir im Wein. Das bedeutet, um auf den Wasserhaushalt von 3 Liter zu kommen, müssen wir mindestens 4,5 Liter Wein trinken. Ist vielleicht ein bisschen anstrengend auch, gell?
Also ich probiere jetzt mein Glas. Ja. Wunderbar, es im Glas. Also ich rieche jetzt da natürlich auch so dran.
Mhm. Das Schöne, was du da rausriechen kannst, das ist ja immer so ein bisschen, und das ist das Schöne an unseren Weinen, ist, dass sie ein Stück weit, oder nicht nur ein Stück weit, sondern tatsächlich ein Spiegelbild ihres natürlichen Umfeldes sind.
Mhm.
Wir haben ja eine hohe Biodiversität in unserem Weinberg drin und von dem her spiegelt sich da immer wieder diese Aroma, die um diese Rebe herum wachsen.
Ja.
Wenn du so im Hinterland Mallorcas unterwegs bist, so leichte Fenchelnote, so Anisnote. Und dann kriegen wir natürlich immer wieder Embad-Winde, also mediterrane Winde, die unsere Lager wunderschön versorgt mit Mineralität, mit Salzigkeit und wenn du reinriechst, dann kannst du tatsächlich diese, man sagt ja gern Mineralität dazu, ich sage immer gern Salzigkeit, Salinität, die kannst du da so ein bisschen rausriechen und das NaCl. Zusätzlich natürlich zu, ich sag mal, ein bisschen Fenchel, ein bisschen die Quitte kommt, Ananas, eine Melone, also ganz viele Aromen, die da einfach drinstecken. Im Wein bis zu 400 verschiedene Aromen.
Ja. Ja, Wahnsinn.
Wobei wir können maximal 7 rausriechen.
Mhm. Also ich muss ehrlich zugeben, was der Pablo gerade alles beschrieben hat, ich glaube, ohne ihn hätte ich das jetzt nicht alles gerochen. Aber deswegen haben wir jetzt auch ja den Sommelier neben mir, der mir sagen kann, was ich hier alles riechen darf.
Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr spannend.
Ja.
Ich finde auch, dass das Riechen im Wein das Spannendere ist als das Trinken. Das Trinken ist natürlich dann im Effekt von Ethanol oder Alkohol natürlich irgendwann mal Zunge lösen und ein Stück weit vielleicht auch befreien. Man kommt so ein bisschen raus aus sich und kann vielleicht sich näher sein. Aber das Spannendere beim Weingenuss ist definitiv das Riechen. Im Mund selber haben wir 4 Geschmacksrichtungen, nicht Geruchsrichtungen, sondern Geschmacks eigentlich 5. Aber 4 nehmen wir jetzt einfach mal: süß, sauer, salzig und hinteraus bitter. Und dann gibt es natürlich noch das Umami als 5. Geschmacksrichtung, welche die Mundfülle so ein bisschen darstellt, das Gesamterlebnis im Mund. Und in der Nase, wie gesagt, wären wir ein Hund, könnten wir so 50, 60 verschiedene Aromen riechen oder noch mehr. Wir Menschen sind da ein bisschen limitiert.
Ja.
Und wenn man 7, 8 rauskriegt und mit ein bisschen Fantasie und Trinkerfahrung, Riecherfahrung, kriegt man auch schon mal 12 hin.
Doch unbedingt, das ist schon ganz spannend. Wie kamst du eigentlich zum Thema Wein?
Ich habe eine gastronomische Ausbildung damals im Schloss in dem wunderschönen Haigerloch.
Richtig, genau, ja.
Dem wunderschönen Felsenstädtchen Haigerloch mit der Fliederblüte, kann ich nur empfehlen. Ich glaube Ende Mai ist es.
Ende Mai, nachdem, genau. wie die Wetterlage ist. Und da ist ja Haigerloch wirklich ein Dufterlebnis, wenn man durch dieses schöne Städtchen
Duft und natürlich auch visuell, gell?
Ja, absolut.
Die weißen Blüten, die Villa-Blüte, wunderschön, kann es euch nur empfehlen.
Mhm.
Und in dem wunderschönen Schloss, in dem noch schöneren Haigerloch, habe ich meine gastronomische Ausbildung gemacht und habe mich auch relativ schnell für Wein interessiert. Habe dann angefangen mit Etiketten sammeln und von der Flasche lösen, habe dann die Weingüter angeschrieben und gesagt, könnt ihr mir Informationen, ich möchte wissen. Bin dann auch rausgefahren zu den Weingütern ins Remstal, nach Heilbronn, in die Pfalz, ins Elsass.
Mhm.
Und habe Winzer besucht und ganz viele komische Fragen gestellt wahrscheinlich. und so baut sich eher das Weinwissen auf.
Ja.
Und das ist also tatsächlich, mir hat mal eine Bekannte von mir gesagt, bei dir ist nicht angelesen, sondern bei dir ist tatsächlich eine Lebensaufgabe. Und ich möchte mir auch gar nichts anderes vorstellen.
Ja, so. Das ist ja dann auch viel nachhaltiger, finde ich, wenn man das als Leidenschaft so begreift. Und du warst ja auch interessiert an Kunst und Geschichte. Ich habe damals die Galerie geleitet auf dem Schloss und dann kamst du ja da ganz häufig zu mir und haben uns über Kunst und Geschichte unterhalten.
Ah ja, gut, in deiner Nähe ist natürlich immer sehr, sehr angenehm. Sympathische Ausstrahlung und natürlich auch genussfreudig. Und das hilft natürlich definitiv, die Nähe zu suchen zum sehr sympathischen Menschen.
Ja.
Ganz klar.
Das ist ja nett. Vielen, vielen Dank. Das Kompliment kann ich natürlich nur zurückgeben.
Auch das nehme ich gern.
Gab es denn so ein besonderes Weinerlebnis für dich? So vielleicht so ein Aha-Erlebnis?
Ja, auf alle Fälle. Ich meine, diese Weinerlebnisse gibt es überall. Ich meine, wenn du das erste Mal einen Gewürztraminer einfach trinkst, in einer schönen Reifequalität mit einer gewissen Restsüße, ist das als 17-, 18-Jähriger eine wunderbare Geschichte. Und ich glaube auch, das erste Mal einen großen Bordeaux zu trinken, ist eine ganz tolle Erfahrung. Und da geht es ja aber weiter, dann trinkst du einfach mal einen historischen Rioja, was natürlich unfassbar faszinierend ist, wenn du einen 60, 70 Jahre alten Wein in Korke tust oder wie jetzt vor kurzem ein 1920er. Also wir sind heute im Jahr 2025, der war also 105 Jahre alt.
Rotwein dann.
Weiß.
Weißwein so lange noch trinkbar?
Ja. Also war eine totale Offenbarung. Wir haben witzigerweise davor einen 2006er aufgemacht.
Aha.
Eine Vigna Tondonia haben wir aufgemacht, weiß, und haben da reingeschnüffelt und schön hübsch, schön zum Trinken. Und diese Butterkaramelle, die da kommt und so ein bisschen diese Kelleraromatik im positivsten Sinne, so leichte Champignon-Note und diese Frische, die der Wein als 2006er, junger 2006er hat. Und dann machst du ehrfürchtig diesen 1920er auf und dann tust ihn in der kleinen Verkostungsrunde. Mit 6 wahnsinnig netten Leuten haben wir das getrunken und dann machst du den auf und vergleichst das und sagst, das sind keine 99 Jahre dazwischen. Das ist einfach fast identisch.
Ja, Wahnsinn.
Und das ist wirklich total verrückt, das probiert zu haben, und dann gehst du weiter und machst 1926er auf und sagst, frisch, lecker und nicht schön und faszinierend, weil er alt ist, sondern schön und faszinierend und aromareich und tief gehend, weil einfach unfassbar gut ist. Und es waren alte Riojaner Weine, 1920, wie schon gesagt, Weißer, Gran Reserva von Federico Paternina, 26er, 28er haben wir getrunken, Gran Reserva Paternina, und dann ging es weiter ins Jahr 1950, Franco Españolas. Also das sind schon Weinerlebnisse und ich glaube, jeder kann sein Weinerlebnis haben, das ihn dahin mitnimmt und wo er dann hängen bleibt in dieser Weingeschichte. Mir passiert das, seitdem ich 17 bin. Das ist fürchterlich. Jede Flasche, ich wäre undankbar, wenn ich heute sage, dass der Prensal von Finca Tres Tierras mich nicht mitnehmen würde, weil er unheimlich schön, charmant, nett ist. Vielleicht nagelt er sich nicht ins Hirn rein, aber er bleibt als Eindruck immer wieder da. Und so gibt es hunderte von Weinerlebnissen.
Und es ist ja, finde ich, ja immer das Gesamterlebnis, also wenn man am schönen Ort ist, also ja, in Südtirol, man hat ein schönes Degustationsmenü, die korrespondierenden Weine dazu, wie du sagst, nette Menschen um einen rum, dann ist das, finde ich, einfach was ganz Wunderbares. Und es ist ja auch so das Gesamterlebnis, das es ausmacht.
Definitiv.
Also eben den guten Wein, das richtige Glas, ein wunderbares Menü dazu.
Die mediterrane Sonne, die einen anstrahlt.
Ja.
Und vor allem nette Menschen, genau.
Ja.
Ich glaube, du kannst auch einen Wein, sagen wir mal, in eine nicht optimale Umgebung trinken, aber wenn du nette Leute um dich herum hast, dann wird es trotzdem ein schöner Abend.
Ja, und das ist einfach wie so ein Gesamtkunstwerk, finde ich.
Auf alle Fälle. Und wobei, man muss auch aufpassen. Also wenn man im Urlaub ist und man ist so ganz, ganz gelöst, hat den Alltag hinter sich und keinen Druck, keinen Stress. Und da sitzt man so in irgendeiner Taverne und trinkt so das Übliche, also aus dem Fass raus und abgefüllt in irgendeiner Liter Plastikflasche. Und dann nimmt man das in die Ferienwohnung mit und trinkt und sagt, ah, was für ein schönes Erlebnis. Und du nimmst dann tatsächlich 5 Liter mit oder und trinkst den daheim und sagst, oh Gott, das will doch was. Also dort hat er besser geschmeckt.
Ja, ja.
Und ich glaube, dass das auch genau das irgendwo zu respektieren ist. Ne? Mhm. Auch in Weinprobe, wenn man trinkt, muss man auch gewisse Nüchternheit mitnehmen. Und wenn man auch im Urlaub ist und sich mit Freunden irgendwo, dann darf man sich auch mal gehen lassen. Dann.
Ja.
Und da kann mir auch keiner sagen, dass Wein nicht positiv auf einen Eindruck hinterlässt. Also im Gegenteil, das ist nur positiv. Das ist
absolut positiv. Also genau. Ich finde schon im Glas die unterschiedlichen Farben, die man hat, ob das jetzt irgendwie sonnengelb ist oder Richtung Getreide geht oder auch beim Rotwein hast du ja auch die ganz unterschiedlichen Farben. Also da geht es ja schon mal los mit dem Genuss.
Definitiv.
Also ohne, dass ich jetzt gerochen habe oder probiert. Also schon allein die Farbe, finde ich, ist ja das erste Genusserlebnis.
Ja, das Visuelle und das tatsächlich ja unheimlich animierende.
Ja.
Das goldene Weinglas oder den Wein im Glas sich golden widerspiegelt und du hältst so ein bisschen gegen die Sonne und nein, stell dir das mal vor, das ist doch brillant.
Oder? Ja,
mein, was brauchst du da mehr?
Eben.
Ein paar nette Leute und dann funktioniert das auch. Und von dem her ist Wein für mich immer sehr, sehr positiv behaftet. Und ich glaube, es ist nicht nur ein Weinerlebnis, das in mir geblieben ist, sondern einfach ganz viele.
Ja.
Es gibt so ein Chardonnay aus, gerade bei uns aus Mallorca, wo ein ganz, ganz wilder Weinberg kommt. Und wenn du den Wein riechst, man spricht ja heute viel von Terroir und die Einflüsse. Und ich sage immer, das ist kein Terroir-Wein, sondern das ist ein Terroir-Monster. Das ist ein 2021er Chardonnay von Sompeña. Und das ist einfach unfassbar faszinierend. Also der verändert sich ständig, der bleibt immer faszinierend und nimmt einen immer mit, immer wieder. Und du kannst ihn mit so viel verschiedenem essen, weil die Komplexität, die der hat, gibt dir viele, viele Möglichkeiten im Genuss zum Essen. Einfach großartiger Wein.
Ja, das ist einfach die Lebendigkeit auch. Mhm. So dieses Korrespondierende, die Lebendigkeit.
Ja. Und Lebendigkeit im Wein kann natürlich auch nur durch einen lebendigen Boden kommen.
Mhm.
Also ein lebendiger Weinberg, eine hohe Biodiversität, die du im Weinberg hast. Wenn du natürlich mit konventioneller Weinberg arbeitest, mit Chemie durch den Boden irgendwo geschädigt hast, wenn das nicht vital und lebendig ist, wie soll der Wein dann vital und lebendig sein?
Ja,
also dem her,
das funktioniert nicht.
Tut nicht wirklich, nein.
Ja.
Von dem her unsere, und das macht mich auch sehr, sehr glücklich. Und so bin ich auch von der Gastronomie dann letzten Endes in den Weinhandel gekommen oder für das Weingut arbeitend. Weil diese Natürlichkeit und diese natürliche Balance, die dieser Weinberg hat, unfassbar befriedigend ist.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja.
Und dann, gut, einen Fehler hat es. Also wenn ich den Kopf hebe während der Ernte und ich muss aufs Mittelmeer gucken, das ist so anstrengend.
Ja, da hat man so richtig Lust auf Sonne. Ich denke, das geht den allen, die jetzt zuhören, sicher auch so. Wir sitzen hier im nasskalten Haigerloch, es ist klirrend kalt.
Mhm.
Und da ist natürlich wunderbar, wenn man so an die Sonne Mallorcas denkt.
Herrlich.
Was empfiehlst du denn, wenn jemand jetzt anfangen möchte, sich mit Wein zu beschäftigen? Also als ich damit anfing, ich habe dann begonnen, die ganzen Weinführer zu lesen, und das ist natürlich Quatsch. weil das kann man sich nicht merken. Also ich fand es immer wichtig zu probieren.
Absolut.
Was empfiehlst du da denn, wenn jetzt irgendwie jemand sagt, möchten wir jetzt mal beginnen, so ein bisschen in das Thema Wein einzufinden?
Ja, das ist relativ einfach. Mein Learning by Doing, es hat ja tatsächlich was mit Genuss zu tun, also ab in den Weinhandel. Das ist ganz gut, sich vielleicht auf irgendwas Land spezialisieren, sei es Spanien, Italien, Deutschland natürlich, ist letzten Endes wohnen wir hier und es gibt ja auch tolle Weine. Und da gehe ich einfach hin und sage mal, okay, jetzt nehme ich mir einfach mal 3 verschiedene Rebsorten und probiere die einfach mal und sage, okay, die Rebsorte schmeckt mir so und die Rebsorte, also ich bleibe jetzt einfach mal auf Mallorca, da bin ich einfach gerade und nehme einen internationalen, der Chardonnay hat die Charakteristik, der Sauvignon hat die Charakteristik und der Prinzal die und dann ist aber auch wichtig, dass man mitschreibt. Also nur sich alles zu merken, funktioniert einfach nicht. Also ein kleines Kellerbuchführer, das muss auch gar nicht extrem ausgeweitet sein oder Philosophien drüber schreiben, macht keinen Sinn. Aber einfach mal habe ich getrunken, hat mir so und so geschmeckt. Spannend.
Und dann das ist geht's ein toller weiter. Tipp. Also kann man sich ein schönes Notizbuch kaufen, vielleicht so in einer schönen Bordeaux-Farbe.
Ja, oder in einer Rioja-Farbe. Ich als Spanier habe immer das Iberische. Ne? Ja, so weit.
Also in der Rioja-Farbe. Oder ins Handy, wenn man die Notizen-App zum oder Beispiel, sonst irgendwas, wenn man eher digital unterwegs ist.
Und dann auch tatsächlich versucht, die Rebsorte zu erkennen und dann geht man weiter mit dem Syrah, um international zu bleiben, ein Syrah, ein Merlot, ein Cabernet Sauvignon, ein Pinot Noir oder Spätburgunder und dann kann man da einfach seine Erfahrungen reinschreiben, wie man das subjektiv einfach auffindet, was andere über Wein berichtet. Das ist ja die Empfindung des anderen. Und selber darf man dann seine eigene Erfahrung machen. Und über Aromen lässt sich auch nicht streiten. Also wenn du aus dem Wein jetzt eine Aprikose riechst und ich eine Zwetschge, dann kann ich ja nicht sagen, nein, du riechst die Aprikose nicht raus. Wenn du das riechst, dann ist das dein absolutes Riechrecht.
Das ist ein schöner Begriff, Riechrecht.
Ja, absolut, und das muss und bleibt auch ganz klar bei dir und in deiner Gewalt.
Ja,
aber
ja.
Um einzusteigen, klar, ein bisschen die Rebsorte vielleicht mal ein bisschen anbeißen, ein bisschen Anschnupper anbeißen und natürlich aufschreiben. Und dann kommt eins aufs andere.
Ja.
So witzig, wenn du zum Winzer gehst, was gehst du zum Winzer und was fragst du jetzt? Hat ich so eine Labertasche dann wie ich, da sprudelt es halt einfach raus und die erste gute Frage ist, wie war denn das Jahr dieses Jahr? Wie lief denn die Ernte? Und dann fangen die an zu erzählen und dann versuchst du irgendwo mitzuhalten und am Ball zu bleiben. Und dann aus der Erzählung entsteht irgendeine Frage.
Ach, das ist einfach spannend. Also ich kann das auch nur empfehlen, direkt zu den Winzern zu gehen oder eine gute Weinhandlung.
Genau.
Und sich da einfach zu informieren, zu probieren, Notizen zu machen. Wie sieht es denn mit Gläsern aus? Also ich habe kürzlich bei Riedel, und es gibt ja auch andere Hersteller, also ist ja bald für jede Rebsorte, kann ich mir ein entsprechendes Glas zulegen. Was empfiehlst du denn für Einsteiger? Reicht da ein gutes Rotwein, ein gutes Weißweinglas erstmal?
Ich würde mir als Weineinsteiger natürlich nichts zu Filigranes kaufen, weil das geht auch relativ schnell kaputt. Und als Einsteiger würde ich mir ein Universalglas kaufen.
Also nur eins?
Eins, genau.
Okay.
Und das gibt es für von Spiegelau, von Riedel, Schotzwiesel, da gibt es also eine Vielzahl Stölzle an Produzenten, kann man überall kaufen. Ich würde es nicht zu kompliziert machen am Anfang, sondern mich tatsächlich auf den Wein konzentrieren. Im Zweifelsfall eins für Weißwein nehmen, eins für Rotwein. Aber es gibt da Universalgläser und da fängt man mal an und dann tut man sich ja weiterentwickeln. Und wenn man gleich anfängt mit Rennen, wir wissen es, Kinder fangen dann mit Krabbeln und dann leichtes Gehen.
Ja.
Und so ist bei meinen auch. Wenn du sofort anfängst mit Sprinten, dann funktioniert es einfach nicht richtig.
Ja.
Du musst auch ganz gelassen an die Geschichte rangehen.
Das ist sowieso wichtig im Leben, finde ich. Gelassen, entspannen, das Leben genießen und das funktioniert ja mit Wein ganz wunderbar.
Sondergleichen.
gutes Weinglas nicht in die Spülmaschine, oder?
Ich tue meine Weingläser tatsächlich immer einfach mit Wasser.
Heißes Wasser,
oder? Und ausreiben, dann mit einem trockenen Tuch. Mhm. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Baumwolltuch, oder synthetische, das tut alles. Aber ich mache da jetzt keinen, nicht unbedingt in die Spülmaschine rein.
Ja,
vor allem, wenn sie fein werden, die Gläser. Da gibt es ja wirklich unfassbar schöne Weingläser.
Ja.
Und die können dann natürlich auch ein bisschen kaputt gehen.
Ja, das wäre ja schade.
Ja.
Welches sind denn so deiner Meinung nach so die Weinfehler, die man machen kann?
Beim Weintrinken?
Ja.
Einmal zu viel.
Ja.
Ich glaube, zu viel trinken ist so ein ganz, ganz großer Fehler.
Ja.
Ansonsten natürlich, klar, Equipment. Das darf man nicht übertreiben, muss aber auch das Richtige haben. Wie gesagt, ein schönes Glas ist natürlich etwas, das funktioniert. Ein Kellnerbesteck, ein Korkenzieher. Auch da muss man keine Philosophien machen. Letzten Endes muss der Korker raus, damit der Genuss beginnen kann.
Mhm.
Ich glaube, der einzigste Fehler, der beim Weintrinken entsteht, ist das, dass du klar zu viel trinkst und dass du gar nicht trinkst. Das ist der größte Weinfehler, den du begehen kannst, nicht Wein zu trinken.
Ja.
Weil da so viel Kultur, Geschichte,
ja,
Gesundheit, Fröhlichkeit, Gesellschaft dahinter steckt, dass das wirklich der größte Fehler sein.
Mhm.
Nein, ist der größte Fehler, nicht Wein zu trinken.
Ja, finde ich auch.
Und dann gibt es keine Fehler, außer zu viel.
Ja, ja. Also es ist ja auch so die Zeit im Jahresanfang, wo man sich ja auch einen Vorsatz nimmt. Und es ist ja schon einige, die sich jetzt mal vornehmen, also mal keinen Alkohol zu trinken. Nach Fasching hat man eh die Fastenzeit. Was hältst du denn von alkoholfreien Wein? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe schon ein paar Mal welche probiert. Also meins ist es nicht.
Ja, ich denke, das ist immer wieder Geschmackssache. Es
gibt,
genau, beim Wein gibt es eben letzten Endes vielleicht ein bisschen einfach reduziert, gibt es zwei Weine.
Mhm.
Schmeckt mir oder schmeckt mir nicht.
Ja.
Auf das will ich es aber auch gar nicht reduzieren. Dahinter verbirgt sich ein Universum. Aber grundsätzlich.
Also vielleicht habe ich auch die falschen probiert, ich weiß es nicht, aber so, ich habe den Eindruck, dass an sich wie beim Bier, so die ersten alkoholfreien Biere waren jetzt auch nicht so der Hit. Inzwischen kann man die ja auch wirklich gut trinken. Also ich denke, beim alkoholfreien Wein ist da noch ein bisschen Luft nach oben.
Ja gut, man muss natürlich auch sehen, dass das Alkohol ein Geschmacksträger ist.
Ja.
Und da gibt dir natürlich eben gerade das Umami, das Mundgefühl, die Alkohol, das Ethanol, das Glycerin, was drin steckt, gibt dir natürlich ein Mundgefühl, eine Faszination, ein unheimlich cremiger und geschmeidiger Zugang. Die Säure spielt eine große Rolle, wobei das haben wir im alkoholfreien Wein auch. Aber nichtsdestotrotz würde ich das nicht verurteilen, sondern ich persönlich bin jetzt auch kein Fan davon. Ich habe verschiedene probiert.
Mhm.
Der Dry January kommt für mich auch nicht in Frage, weil bei mir gilt Genuss das ganze Jahr.
Ja.
Wenn ich krank bin, dann genieße ich weniger und wenn ich gesund bin, ein bisschen mehr. Ich würde mich da aber jetzt nicht durch außen leiten lassen. Also, jetzt muss, das ist gerade hip, jetzt muss ich alkoholfrei trinken, weil Januar, wer sagt einem das? Also,
ja.
Letzten Endes bin ich ein selbstdenkender, selbstgenießender Mensch.
Mhm.
Und wenn mir der alkoholfreie Wein schmecken würde, was er tatsächlich nicht tut, dann würde ich den hier und da trinken, aber ich halte mich jetzt nicht an Vorgaben von außen, sondern gehe immer meinem eigenen Grundsatz nach. Genuss, wo es nur geht.
Mhm.
Genuss bringt dir Lächeln ins Gesicht. Genuss öffnet die Neugierde, öffnet Horizonte und du bist ja sofort irgendwo lebendiger. Und herrlich. Ein Buch dazu, ein Glas Wein und ab und zu nimmst du den Kopf hoch und guckst übers Mittelmeer und dann sagst du, warum sollte ich nicht, wenn es doch möglich ist.
Ja, also es hast so wunderbare Bilder in unserem Kopf erzeugt.
Oh, da können wir noch viel mehr bringen.
Der Genuss, also ich denke, das war jetzt auch ein wunderbares Schlusswort. Ich sage nochmal vielen Dank, lieber Pablo, es war mir wieder eine Freude, ein Genuss mit dir über das wunderbare Thema Wein zu plaudern. Du hast jetzt zwar nichts im Glas, aber trotzdem.
Klingen lassen wir es trotzdem.
Vielen Dank nochmal und ich hoffe natürlich, dass das für euch alle interessant gewesen ist. Lieben Dank nochmal an dich, Pablo.
Sehr, sehr gern. Euch ein schönes Jahr.